Liebe Gemeinde, der Predigttext steht in Matthäus 3. Wir lesen dort die Verse 1 bis 12. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um. Seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als nun viele Pharisäer, Sadduzäer zu ihnen kamen, zu seiner Taufe, sprach er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn euch gewiss gemacht, dass ihr den zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Er hat seine Worfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen, unauslöschlich im Feuer. Liebe Gemeinde, der Mann, der heute im Mittelpunkt der Predigt steht, ist außergewöhnlich. Im Neuen Testament trägt er immer den Namen Johannes der Täufer. Aber er wird auch Bote Gottes, Prophet des Höchsten, der im Geist und in der Kraft Elias wirken wird, genannt. Der Prophet Jesaja sagt: Eine Stimme eines Rufers in der Wüste, der dem Herrn Jesus seinen Weg bereitet. Johannes war ein Mann außergewöhnlicher Autorität. Und wir wollen in dieser Predigt mal versuchen nachzuvollziehen, wie ist denn Johannes von einem Menschenbaby aufgewachsen zu einer so prägenden Figur. Im zweiten Teil wollen wir hören, welche Botschaft hat er damals zu sagen. Und im dritten Teil wollen wir darauf achten, was hat uns die Geschichte des Josef heute zu sagen, des Johannes zu sagen. Die Zeit, in der Johannes hineingeboren war, würden wir vielleicht als ideal bezeichnen. Kein Lärm von ratternden Zügen, kein Brummen von Lastwagen und Baumaschinen, kein Fluglärm, keine Zeitung, kein Smartphone wartet darauf, angeschaltet zu werden. Man hört aber das Schnaufen der Herden, der Schafe. Hin und wieder ziehen Karawanen von Kamelen vorbei. Man hört den Gesang der Vögel und sogar das Summen der Bienen. Idylle, würden wir sagen. Das ist wunderbar. Das ist schön. Trotz aller Stille im Land zieht es den Johannes in die Wüste, in die Einsamkeit, in die Totenstille. Für die Juden war die Wüste etwas Dunkles, Schreckliches. Dort hausten die Wüstendämonen, die zerstörerisch Tod bringen. Johannes, was machst du dort? Vielleicht hilft uns, was Lukas von ihm gesagt hat, ganz am Anfang seiner Kindheit: Das Kind wuchs auf und erstarkte im Geist. Was suchte er in der Wüste? War es dieses Erstarken im Geist? Gewinnen an Kraft, an Vollmacht, könnten wir sagen. Sein Vater erzählte ihm: Als du noch nicht geboren warst, kam ein Engel, kündigt dich an. Du sollst ein Prophet des Höchsten werden. Er sprach davon, dass die Kraft Elias mit dir sein wird. Er redete davon, dass er den Weg bereiten würde für den Heiland der Welt. Das war zu viel für den jungen Mann. Was soll ich sein? Prophet des Höchsten? In der Kraft und im Geist Elias? Und er schaute sich an, er kannte alle fleischlichen Versuchungen, spürte die Sünde in sich. Das soll ich dem Höchsten dienen? Und er muss in die Wüste fliehen, sich die Frage stellen: Wer bin ich denn wirklich? Wozu bin ich da? Hat vielleicht doch der ganz große Gott, der Schöpfer dieser Welt, mit mir etwas vor? Er will in die Wüste, nicht um den Gesang der Vögel zu hören, sondern zu lernen, die Stimme Gottes wahrzunehmen. Was sagt der Herr zu mir? Keine Ablenkung von irgendetwas, allein mit sich, mit seinen Fragen, seiner eigenen Sündenlast. Und dann bleibt nur eins: Flucht an das Herz Gottes. Dort in der Wüste kämpfte er aber zunächst mit Hitze, Sandstürmen, Kälte in der Nacht. Und er gerät in tiefe Auseinandersetzungen mit den Dämonen der Wüste, die ihn gerne in das eigene Dunkel, in den Strudel seiner Sündhaftigkeit reißen möchten, um ihn zu zerstören. Er spürt seine Versuchlichkeit. Er spürt seine Menschenabhängigkeit. Und dann: Herr, wo soll ich hin? Und er flieht in die Arme Gottes, weg von den Intrigen des Bösen, weg von den Abgründen seines eigenen Lebens. Und er ruft: Du bist doch mein Vater, wie die Israeliten schon früher gebetet haben. Gott, du bist doch unser Vater. Du hast mich gemacht. Ich bin unwürdig. Und dann spürt er die herzliche Barmherzigkeit des ewigen Gottes. An dem Herzen Gottes hört der Kampf gegen die Finsternis auf, ist sie überwunden. Im großen Kampffeld zwischen Licht und Finsternis wächst das Wurzelwerk der Persönlichkeit des Johannes auf. In Gottes Liebe verwurzelt, formt Gott selbst eine Persönlichkeit aus, von der wir nur sagen können: vollmächtig, stark, einzigartig. Und Johannes sagt: Herr, ich bin bereit. dein Herold zu sein. Und wenn du kommen willst, dein Reich hier aufzubauen, ich will der Herold sein. Ich will nur Botschafter sein. Ich vermittle Botschaft, die von höherer Autorität kommt, von einer Quelle, die die Quelle des Lebens ist. Meine Worte sind nicht mein. Meine Worte, die ich rufe, die sind von der mich sendenden Autorität. Und als er das gesagt hat, eingewilligt hat in seinen Weg, hat Johannes Offenbarungen von Gott bekommen über die verschiedensten Dinge. Dort in der Wüste sieht er auch die Anläufe des Bösen gegen die Gemeinde Gottes, gegen das Volk Gottes. Und die größte Gefahr damals war die, dass man fromme Abläufe hat, super Liturgie, aber der Gott des Lebens ist fern. Gott als die Liebe, als der, der die Menschheit sucht und retten will, kommt nicht mehr vor. Und er spürt, das ist die Gefahr in meiner Zeit, in der mein Volk steht. Wir feiern große Gottesdienste im Tempel von Jerusalem. Aber wo ist der Gott des Lebens? Und von ihm sind auf einmal alle Selbstzweifel weggeblasen, Menschenfurcht vorbei, eine tiefe Überzeugung, der Herr der Herrlichkeit kommt und ich darf sein Bote sein. Welch ein mutiges Auftreten zeigt sich da bei dem Johannes. Der ganze Mann ist eine Botschaft. Er kommt mit Kamelhaarmantel. Kamele waren unreine Tiere für die Juden bis heute. Und er legt sich einen Kamelhaarmantel an, nicht feines Leinen, nicht Wolle, wie es das Alte Testament vorschreibt. Nur ein einziger Stofffaden darf ein Kleid gemacht sein. Er kommt und er sagt damit, ich habe so eine sündige Hülle wie ihr alle. Aber in mir ist was geschehen. Mir ist Gott begegnet, der Gott des Lebens. Und er hat all meine Sünde abgewaschen. Es ist vorbei. Aber ich trage diesen Mantel als Zeichen, ich bin ein schwacher Sünder, wie jeder andere auch. Ich habe aber die Kraft Gottes erlebt. Das ist der Johannes, der auftritt. Und so steht es da tatsächlich im Text. Johannes trat auf, sozusagen auf die Bühne. Er kommt aus seinem Versteck heraus. Aber wo ist denn der Auftritt? Der Auftritt ist die Wüste. Vielleicht gar nicht so weit entfernt von der Höhle, wo er war. Und er fängt dort an zu predigen. Man müsste doch nach Jerusalem gehen, wenn man Erfolg haben will. Er predigt in der Wüste. So wie es Jesaja gesagt hat, eine Stimme eines Rufers in der Wüste und die Leute kommen. Das ist schon ein Wunder. Merkt ihr, wo geistliche Autorität ist, wo Gott sich offenbart, das hat Anzugskraft. Das zieht die Leute. Aber es war auch damals im ganzen Volk, im Römischen Reich, eine Messias-Erwartung. Selbst Vergil, der große römische Dichter, hat gesagt, ein göttlicher Knabe werde geboren. Er meinte damit vielleicht den Kaiser Augustus. Aber es war in der religiösen Welt eine Messias-Erwartung, da er kommt. Und da ist dieser seltsame Typ mit Kamelhaaren. Den müssen wir sehen. Und dann steht in Vers 5, da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem, ganz Judäa und alle Länder am Jordan. Spürt ihr diese geistliche Anziehungskraft? Ein Mensch, der Gott begegnet ist, ein Mensch, der zulässt, dass Gott in seinem Leben regiert, hat Ausstrahlung. Und dann kommen die scheinbar frömmsten Leute von Jerusalem, die Herren Sadduzäer und Pharisäer, die so gerecht sind, alle Gesetze halten, alles bis auf das i-Tüpfelchen genau. Und ich wundere mich, was sagt Johannes, der sozusagen aus dem Herzen Gottes gehört hat, Schlangenbrut. Hätte ich vielleicht in meinen wüstesten Jahren jemandem gesagt, aber heute würde ich das nie machen. Schlangenbrut, Giftnattern seid ihr. Warum? Ihr versteckt das Allerbeste. Hinter der Liturgie kommt nicht mehr vor der liebende Gott, das Herz des Vaters. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist die Strafpredigt. Und er zuckt nicht ein bisschen zusammen. Er weiß, die Botschaft, die ich hier sage, die kann dazu führen, dass am Tempel wieder der lebendige Gott gehört und offenbart werden soll und nicht die Liturgie. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt sind wir an dem Punkt zu fragen, wie ist das heute als Gemeinde? Vergegenwärtigen wir denn nicht auch das Reich Gottes als Gemeinde? Der Herr wohnt in einem jeden von uns. Seid ihr damit einverstanden? Dann gebt mal ein Zeichen. Wunderbar, beide Hände, manche sogar. Der Herr hat Wohnung gemacht in einem jeden von uns. Wann? Das geschah bei der Taufe. Johannes rief zur Taufe auf, zur Vergebung der Sünden. Und das war zu seiner Zeit genau das Richtige, was Gott vorhatte. Aber als Jesus kam und getauft wurde, sagt er, der wird mit Geist und Feuer taufen. Und wenn der Heilige Geist kommt zu uns in der Taufe, dann ist das etwas ganz Reales. Er kommt wirklich zu uns. Und Paulus sagt im Römerbrief, und er bringt die Liebe des Vaters mit. Versteht ihr? Nicht irgendwelche Formen, die wir zu erfüllen haben. Er bringt die Liebe Gottes in unsere Herzen. Eine Realität. Erkennen wir die an? Möchte ich auch noch mal sehen. Oh, ein Glück, ja. Ein Glück. Wir erkennen an, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dass die Liebe des Vaters in unserem Herzen Raum gefunden hat. Und was macht sie dort in unserem Herzen? Und hier sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, nehmen wir das wirklich ernst, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist? Ich hatte den Vater gefragt, Vater, was soll ich der Gemeinde sagen? Ich spürte eins, Strafpredigt will er nicht. Will er nicht. Und ich hatte aber gedacht, man könnte ja so ein paar Tipps geben. Also mach mal mehr das Handy aus, nicht so oft. Und nimm dir mal Wüstenzeiten und alles solche schönen Sachen, die mein Kopf sich so ausdenkt. Und es wäre ja auch alles nützlich. Aber ist das die Hauptsache? Ist das der Punkt? Und der Herr hat gesagt zu mir, und das sage ich jetzt auch, in der Autorität, von der ich es gehört habe. Das ist nicht mein Wort. Es ist nur eine Sache. Eine Sache, aus der alles fließt. Und das heißt, erkenne an, dass der Herr real in deinem Herzen mit der Liebe Gottes wohnt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Vollendung ist passiert. Und dann kam das Wort: Wir sollen die Tore des Herzens öffnen, dass der Strom der Liebe fließen kann. In die Gemeinde, in die Familie, in die Welt, auf die Arbeitsstelle, da, wo wir sind. Das ist das Einzige, was der Herr will. Und wisst ihr, ein bisschen später in der Bibel steht dann: Und der Geist wird euch alles lehren. Glaubt mir, eins ist wichtig. Heute neu, in dieser Stunde, anzuerkennen: Gott, du wohnst in mir. Respektvoll, voller Ehrfurcht und Achtung Gott gegenüber, er zieht ein. Er wohnt in uns. Er ist dort zu Hause. Wir sind sein Tempel geworden. Und dann kommt das Zweite. Bitte um Verzeihung, dass du Gott so einfach hast ruhen lassen in deinem Herzen. Dass du ihm nicht Raum genug gegeben hast. Bitte um Verzeihung und habe den Mut, bei den nächsten Konflikten, in denen du stehst, zu sagen: Herr, ich werde wahrscheinlich wieder mit nach meinem alten Fleisch reagieren und der Zank in der Familie wird ein Weilchen dauern oder der Zank auf der Arbeitsstelle. Und jetzt kommt der Heilige Geist und sagt: Ich habe dir Liebe ins Herz gegossen. Und meine Liebe will, dass der andere lebt, auflebt, gesund wird, stark wird. Nimm bei dem nächsten Konflikt diese Liebe in Anspruch. Und du wirst sehen, wie sich andere Lösungen finden, als das, was bisher zu festgefahrenen Situationen führte. Und vielleicht solltest du auch sagen, und ich mache das auch: Herr, komm, ich gebe dir all meine Lebensräume in die Hand. Heile da, wo ich noch verletzt bin. Heile mich da, wo aus den tiefen, dunklen Seiten meines Lebens immer wieder was hervorbricht und dann zerstörerisch wirkt. Wir bitten: Herr, komm hinein. Am letzten Sonntag hatten wir Besuch. Wir hatten ein schönes Treffen mit gläubigen Leuten. Und dann erzählt eine Schwester: Weißt du, Helmut, als ich getauft wurde, ich war 17, 18 Jahre, ich habe an dem Tag nur geweint. Und ich wusste nicht, warum. Ich habe mich geschämt. Ich habe geweint und geweint, den ganzen Tag über. Ich musste allein weggehen, weil mir das peinlich war vor anderen Menschen. Aber es war so. Und sie fragte dann später: Jesus, warum musste ich so weinen? Und da sagt Jesus ihr: Ich habe dich bei der Taufe reingewaschen von Verwundungen deines Herzens. Und dann erzählt sie, als kleines Mädchen, wenn Besuch kam, hat sie sich versteckt, wollte nicht, dass die anderen sie sehen. Und sie wusste nicht, warum das alles so war. Und später sagt dann ihre Mutter, ich muss dir erzählen, ich wollte dich eigentlich nicht. Ich habe so viel angestellt, um dich loszuwerden. Und da ging ihr ein Licht auf. Nicht gesehen zu werden, verstecken. Ich dürfte ja eigentlich gar nicht da sein. Und der Heilige Geist hat das abgewaschen. Und sie ist eine fröhliche Frau, eine Beterin. Es ist einfach köstlich zu sehen, was der Heilige Geist tut. Also, gib doch dem Heiligen Geist die Erlaubnis, deine inneren Wunden heilsam zu Ende zu bringen und neu zu gestalten. Und vielleicht die, die noch nicht getauft sind und noch nie die Erfahrung gemacht haben, dass eine positive Kraft dein Leben durchflutet und verändert. Du wirst heute aufgerufen, lass dich taufen. So wie Johannes das gesagt hat. Lass dich taufen. Und du wirst empfangen die Gabe des Geistes. Sünde abgewaschen und großes Geschenk zu einem neuen Leben im Heiligen Geist. Und vielleicht braucht der eine und andere so etwas wie eine Tauferneuerung. Getauft, ja, aber nie wirklich die Bedeutung der Taufe bis in die Tiefe entdeckt. Aber heute hast du gehört, Taufe heißt, der Heilige Geist macht Wohnung in dir. Du wirst zu einem Tempel Gottes. Und so ist der Ruf des Johannes nur dieses eine für uns heute. Schaff Raum für den Heiligen Geist, der in dir ist. Amen.